Wenn wir heute schon als Kinder Gottes sagen können, mir ist wohl, wie viel mehr, wenn wir am Endziel unseres Glaubens angekommen sind, in der Ewigkeit, in der Gemeinschaft unseres Herrn. Ich habe eine Frage an euch. Vielleicht stellst du die Frage dir persönlich und versuchst sie für dich zu beantworten. Wo wohnt Gott? Heute waren zwei Personen, die haben sich taufen lassen und damit bezeugt, dass Gott Wohnung in ihnen genommen hat. Dass er in ihnen wohnt. Wenn wir die Frage mehr theologisch angehen oder von vorne beginnen, so müssten wir sagen, wenn wir die Frage stellen, wo Gott wohnt, dass Gott ein allgegenwärtiger Gott ist. So müsste die Antwort lauten, Gott wohnt überall, Gott ist überall. Doch der Gott der Bibel, der Schöpfer, unser Gott, ist ein Gott, der in Beziehung steht zu seinem Geschöpf. Er hat den Menschen zu sich hin erschaffen, damit der Mensch in Gemeinschaft zu ihm, dem allmächtigen Gott, lebt. Er will sich diesem Menschen offenbaren, sich diesem Menschen zeigen, diesen Menschen unterrichten, unterweisen und beschenken. Und gleichzeitig möchte er das Vertrauen der Menschen, ihren Dank und ihre Anbetung. Wir sehen in der Bibel, dass alles damit beginnt, dass Gott eine Erde und einen Himmel schafft und einen Garten pflanzt auf dieser Erde, um dort in diesem Garten Gemeinschaft mit den Menschen zu haben und unter ihnen zu wohnen. Gott hatte alles herrlich vorbereitet. Eden war ein herrlicher Ort, schön, reichhaltig, lebendig. Und Adam und Eva waren aufgefordert, diesen Garten zu bebauen, diesen Garten auszubreiten über die ganze Erde und Gott dadurch zu verherrlichen und ihm zu dienen. Doch ihre Sünde hat diese ungetrübte Gemeinschaft mit ihrem Schöpfer zerstört. Schöpfer und Schöpfung sind in ihrer Gemeinschaft gestört durch die Sünde des Menschen. Doch wir wissen, dass Gott nicht dabei stehen bleibt, dass er nicht bei diesem verlorenen Zustand der Menschheit stehen bleibt, sondern er verfolgt von Anfang an einen Ratschluss, in dessen Vollendung eine so tiefe, innige, verbindende, gerechte und liebevolle Gemeinschaft mit dem Menschen stehen wird, wie sie niemand zuvor erfahren hat als Gemeinschaft, als Gott selbst in seiner Dreieinheit. In seinem Ratschluss entscheidet sich Gott später, sich das Volk Israel zu erwählen und unter ihnen zu wohnen. Israel sollte eine mobile Stiftshütte bauen oder einen mobilen Tempel samt Bundeslade, Priestergewänder, Altäre und so weiter, damit sie in Gemeinschaft mit Gott kommen können und er unter ihnen wohnen kann. Das Muster musste zu 100% befolgt werden, damit die Gemeinschaft mit Gott möglich war. Wenn der Tempel nicht genau in dieser Art und Weise gebaut wurde, die Kleider der Priester nicht genau in der Art und Weise geschneidert würden, dann hätten sie keine Gemeinschaft mit Gott haben können. Wer vom Muster abwich, musste sterben und gelangte nicht in die Gegenwart Gottes. Jetzt möchte ich mit euch eine kurze Tour durch das Alte Testament machen, wo wir sehen, wo Gott wohnt und was Gottes Ratschluss bezüglich seinem Wohnort ist. Und wir beginnen mit 2. Mose 29, das, was ich gerade schon gesagt habe, über diese Stiftshütte, die Gott gebaut hat. Und Gott den Menschen aufzog, dass sie sie bauen sollen. Das soll das beständige Brandopfer sein für eure künftigen Geschlechter vor dem Herrn, vor dem Eingang der Stiftshütte, wo ich mit euch zusammenkommen will, um dort zu dir zu reden. Und ich werde dort zusammenkommen mit den Kindern Israels und die Stiftshütte soll geheiligt werden durch meine Herrlichkeit. Und ich will die Stiftshütte heiligen samt dem Altar. Und ich will mir Aaron und seine Söhne heiligen, damit sie mir als Priester dienen. Und ich will in der Mitte der Kinder Israels wohnen und ich will ihr Gott sein. Und sie sollen erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin, der sie aus dem Land Ägypten geführt hat, damit ich in ihrer Mitte wohne, ich der Herr, ihr Gott. Wir sehen, Gott, dieser persönliche Gott, möchte Gemeinschaft haben mit seinem Volk. Und so schafft er diesen Ort, diese Stiftshütte, wo Menschen ihm begegnen dürfen. Nachdem Israel sesshaft geworden ist im Land Kanaan und dieses Land Israel gegründet wird, hat David das Bedürfnis, seinem Gott einen heiligen Tempel zu bauen, einen dauerhaften Wohnhaft Gottes unter den Menschen. Diesen Ratschluss oder Entschluss von David, da zu lesen wir einiges in 2. Samuel 7, das ist der nächste Text. Hier antwortet Gott dem David auf seinen Entschluss, ihm ein Haus bauen zu wollen. So spricht der Herr: Solltest du mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne? Denn ich habe in keinem Haus gewohnt von dem Tag an, als ich die Kinder Israels aus Ägypten heraufführte, bis zu diesem Tag, sondern ich bin stets in einem Zelt und in einer Wohnung umhergezogen. Vers 10. Ich werde für mein Volk Israel einen Ort bereiten und werde es einpflanzen, dass es dort bleibe und nicht mehr beunruhigt werden soll. Die Söhne der Bosheit sollen es nicht mehr bedrängen wie zuvor, seit der Zeit, als ich Richter über mein Volk Israel eingesetzt habe. Ich habe dir vor all deinen Feinden Ruhe verschafft, so verkünde dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird, und ich werde sein Königtum befestigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. Wenn er eine Missetat begeht, will ich ihn mit Menschenruten züchtigen und mit Schlägen der Menschenkindern strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen ließ, den ich vor dir beseitigt habe, sondern dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig feststehen. David hat die Absicht, Gott ein Haus zu bauen, doch Gott sagt: David, du wirst mir kein Haus bauen. Ich werde dir ein Haus bauen. Ich baue ein Haus für dich, damit du in Ewigkeit Gemeinschaft mit mir haben kannst. Und es soll durch deine Nachkommen, David, geschehen. Der wird künftig ein unerschütterliches Reich aufrichten. Dieses Reich wird nie wieder von Feinden bedroht sein. Und somit wird die Wohnstätte Gottes unter seinem Volk ewiglich sicher und fest gegründet sein. Einige Jahre später baut der direkte Nachkomme Davids, sein Sohn Salomo, einen Tempel in der Stadt Jerusalem. 1. Könige 8, Vers 12. Damals sprach Salomo: Der Herr hat gesagt, er wolle im Dunkel wohnen. Ich nun habe ein Haus gebaut als Wohnung für dich, eine Stätte, dass du ewiglich dort bleiben mögest. Salomo hatte die Prophezeiung an seinen Vater auf sich selbst gemünzt, dass er derjenige sei, der den Tempel bauen würde. Weiter heißt es ab Vers 20: Und der Herr hat sein Wort erfüllt, das er geredet hat, denn ich bin an die Stelle meines Vaters David getreten und sitze auf dem Throne Israels, wie der Herr geredet hat. Und ich habe den Namen des Herrn, des Gottes Israels, ein Haus gebaut, und ich habe dort einen Platz zugerichtet für die Lade, in welcher der Bund des Herrn ist, den er mit unseren Vätern gemacht hat, als er sie aus dem Land Ägypten herausführte. Also Salomo ermünzt diese Prophezeiung an seinen Vater auf sich selber und sagt: Ich habe dieses Haus gebaut. Aber gleichzeitig war Salomo sich doch bewusst, dass ein Tempel aus Steinen gebaut nicht ausreichend ist für einen so großen Gott. So sagt er in dem gleichen Kapitel in Vers 27: Aber wohnt Gott wirklich auf der Erde? Siehe, die Himmel und alle Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es denn dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Auch Jesaja hat davon gesprochen, dass ein von Menschen gemachter Tempel niemals der Ort sein könnte, an dem Gott umfassend und dauerhaft wohnen könnte. Jesaja 66, 1 und 2. So spricht der Herr: Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir denn bauen? Oder wo ist der Ort, an dem ich ruhen soll? Denn dies alles hat meine Hand gemacht, und so ist dies alles geworden, spricht der Herr. Ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der zittert vor meinem Wort. Nachdem dieser Tempel in Israel aufgestellt war, haben die Propheten, unter anderem Hesekiel, dem Volk geweissagt, dass wegen ihrer Sünde und ihrem Abfall von Gott den Tempel verlassen würde und die Stadt Jerusalem und der Tempel verwüstet werden. So kam es auch. Der Tempel von Salomo wurde von den Babyloniern zerstört, und Gott wohnte nicht ewig unter seinem Volk. Doch in diesem ganzen Elend hat Hesekiel auch Hoffnungsvolles zu verkünden. Hesekiel 37, Abvers 26. Ich will auch einen Bund des Friedens mit ihnen schließen. Ein ewiger Bund soll mit ihnen bestehen und ich will sie sesshaft machen und mehren. Ich will mein Heiligtum auf ewig in ihre Mitte stellen. Meine Wohnung wird bei ihnen sein und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und die Heidenvölker werden erkennen, dass ich der Herr bin, der Israel heiligt, wenn mein Heiligtum in Ewigkeit in ihrer Mitte sein wird. Hesekiel verkündigt dem Volk einen Bund, eine Zeit, in der Gott einen Bund mit seinem Volk schließen wird. Ein Bund, in der Gott selbst sein Heiligtum unter seinem Volk aufrichtet, um bei ihnen zu wohnen. Und sein Heiligtum würde in Ewigkeit in ihrer Mitte sein. Schon zu David hat Gott gesagt, dass er ihm ein Haus bauen würde. Kein Tempel aus Menschenhand, sondern von Gott erschaffen. Ein von Gott geschaffener Ort. Ungetrübter Gemeinschaft mit seinem Volk, seinem Wohnort, unter seinem Geschöpf. In Hesekiel Kapitel 40 bis Kapitel 48 bekommt Hesekiel eine umfassende Prophezeiung über die Zeit, in der Gott einen ewigen Tempel für sein Volk aufgerichtet hat in Jerusalem. So heißt es zum Beispiel in Hesekiel 43, Vers 4. Und die Herrlichkeit des Herrn kam zu dem Haus des Tempels auf dem Weg durch das Tor, das nach Osten gerichtet war. Und der Geist hob mich empor und führte mich in den inneren Vorhof. Und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Und ich hörte jemand vom Haus her mit mir reden, während der Mann neben mir stand. Und er sprach zu mir: Menschensohn, dies ist der Ort für meinen Thron und die Stätte für meine Fußsohlen, wo ich inmitten der Kinder Israels ewiglich wohnen will. Und das Haus Israel wird künftig meinen heiligen Namen nicht mehr verunreinigen, weder sie noch ihre Könige, durch ihre Hurerei, durch die Leichname ihrer Könige und ihre Höhen, wie damals, als ihre Schwellen an meine Schwellen und ihre Türpfosten in meine Türpfosten setzten, dass nur eine Mauer zwischen mir und ihnen war. Sie haben meinen heiligen Namen verunreinigt mit ihren Gräueln, die sie verübten, so dass ich sie in meinem Zorn verzehrte. Nun werde ich sie ihrer Hurerei und die Leichnam ihrer Könige von mir entfernen und ich will ewiglich in ihrer Mitte wohnen. Du aber, Menschensohn, beschreibe dem Haus Israels diesen Tempel, damit sie sich ihrer Missetaten schämen und lass sie den Baum messen. Hesekiel spricht von einer Zeit, wo Gott ewig unter seinem Volk verbleiben würde, weil sie Gottes Namen nicht mehr verunreinigen werden. Gottes ewige Wohnung unter seinem Volk ist abhängig von der Gerechtigkeit, der Rechtschaffenheit, der Heiligkeit seines Volkes. Ist das nicht gegeben, so kann Gott nicht unter ihnen wohnen. Doch die Verheißung des Alten Testaments, dieser ewigen Wohnung Gottes unter den Menschen, geht auch über das physische Volk Israel hinaus. Sie schließt Menschen aus allen Nationen, aus allen Stämmen, aus allen Völkern und allen Sprachen ein. So Jesaja hatte Gott gesagt: Es kommt die Zeit, alle Nationen und Sprachen zusammenzubringen und sie werden kommen und meine Herrlichkeit sehen. Und ich will ein Zeichen an ihnen tun, aus ihrer Mitte und aus ihrer Mitte Gerettete aussenden zu den Heidenvölkern nach Tarsis, Pul und Lut, die den Bogen spannen, nach Tubal und Javan, nach den fernen Inseln, die noch nichts von ihm gehört haben und meine Herrlichkeit nicht gesehen haben. Und sie werden meine Herrlichkeit unter den Heidenvölkern verkünden. Und sie werden alle ihre Brüder aus allen Heidenvölkern dem Herrn als Opfergabe herbeibringen, auf Pferden und auf Wagen, in Sänften, auf Maultieren und Dromedaren, zu meinem heiligen Berg nach Jerusalem, spricht der Herr, gleich wie die Kinder Israels das Speisopfer in reinem Gefäß zum Haus des Herrn bringen. Und ich werde auch von ihnen welche als Priester und Leviten nehmen, spricht der Herr. Denn gleich wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor meinem Angesicht bleiben werden, spricht der Herr, so soll auch euer Same und euer Name bestehen bleiben. Es wird geschehen, dass an jedem Neumond und an jedem Sabbat alles Fleisch sich einfinden wird, um von mir anzubeten, spricht der Herr. Also Jesaja dürfte sehen, in diesem vollendeten Tempel, da würden auch die Nationen kommen und Gott anbeten. Sie würden im Gottesdienst genauso mitmachen wie die Israeliten. Sie würden alle kommen und Gott anbeten und ehren. Ich hatte vorhin schon darauf hingewiesen, dass Hesekiel Kapitel 40 bis 48 eine große Prophezeiung über eine zukünftige Stadt und den Wohnort Gottes unter den Menschen ist. Und sie ist insgesamt, finde ich, sehr phänomenal. Sie spricht von der ewigen Wohnung Gottes unter seinem Volk, das von Gottes von Gott ausgehend auch die ganze Schöpfung umgestaltet wird. Sie erinnert stark an den Garten Eden, den Paradiesgarten. Aber diesmal sind dort nicht nur Adam und Eva, sondern ein großes, erlöstes Volk in Gemeinschaft mit seinem Gott. Ezekiel, er sieht es in Kapitel 47, 1 und 2. Er führte mich zum Eingang des Hauses zurück, und siehe, da floss unter der Schwelle des Hauses Wasser heraus, nach Osten hin, denn die Vorderseite des Hauses lag gegen Osten, und das Wasser floss hinab unterhalb der südlichen Seite des Hauses, südlich vom Altar. Und er führte mich durch das nördliche Tor hinaus und brachte mich auf den Weg außen herum zum äußeren Tor, das nach Osten gerichtet ist, und siehe, da floss von der rechten Seite des Tores das Wasser heraus. Und in den nächsten Versen, die habe ich hier nicht an der Wand, da geht Ezekiel durch diesen Strom, der aus der Stadt, aus dem Heiligtum herausfließt. Und dieser Fluss wird größer und er belebt alles, was drumherum ist und macht alles neu. Dann wird uns auch gesagt in Vers 12, auch in Ezekiel 47, aber an diesem Strom, der aus dem Heiligtum herauskommt, auf beiden Seiten seines Ufers werden allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht verwelken und deren Früchte nicht aufhören werden. Alle Monate werden sie neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Aus einem öden Land wird ein Paradies. Und so muss man dieser neuen Stadt einen neuen Namen geben, denn sie ist nicht wiederzuerkennen. So heißt es in Ezekiel 45, 35b, also der letzte Satz in diesem Buch. Der Name der Stadt soll künftig lauten, der Herr ist hier. Gott wird eine Stadt bauen. Gott baut eine Stadt, einen Wohnort, wo der Name der Stadt ist, Gott ist hier. Gott ist da vor Ort mit seinem Volk. Lieber Bruder, liebe Schwester, wie erfüllen sich all diese Verheißungen über deinen ewigen Wohnort Gottes? Wie wird dieses Jerusalem aussehen? Wie wird Gott dort Wohnung nehmen? Wer sind die Bewohner dieses Jerusalems? Wie lebt es sich in dieser Stadt Jerusalem? Wie sieht dieser Ort aus, den Gott für so gut befindet, dass er dort ewiglich Wohnung nehmen will? Reicht sich diese Frage nicht auch? Was gefällt Gott so sehr, dass er da wohnen möchte? Die Antwort auf diese Frage, die ich gerade gestellt habe, was gefällt Gott so sehr, dass er dort wohnen möchte, die finden wir heute in unserem Predigtext. Und ich möchte erstmal den ganzen Sinnabschnitt lesen. Wir behandeln aber nur einen Teil des Textes, weil wir in der vergangenen Woche schon einen Teil betrachtet haben. Aber wir lesen Offenbarung 21. Ihr könnt es gerne aufschlagen, weil jetzt gibt es keinen Bibeltext mehr an der Wand. Ich lese Offenbarung 21 ab Vers 9 bis 22 Vers 5. Und es kam zu mir einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen hatten, die mit den letzten sieben Plagen gefüllt waren, und redete mit mir und sprach, komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes zeigen. Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam, welche die Herrlichkeit Gottes hat. Und ihr Lichtglanz gleicht dem köstlichen Edelstein wie ein kristallheller Jaspis. Und sie hat eine große und hohe Mauer und 12 Tore und an den Toren 12 Engel und Namen angeschrieben, nämlich die 12 Stämme der Söhne Israels. Von Osten her gesehen 3 Tore, von Norden 3 Tore, von Süden 3 Tore, von Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und in ihnen waren die Namen der 12 Apostel des Lammes. Und der mit mir redete, hatte ein goldenes Rohr, und die Stadt und ihre Tore und ihre, um die Stadt und ihre Tore und ihre Mauern zu messen. Die Stadt bildete ein Viereck, und ihre Länge ist so groß wie auch ihre Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe derselben sind gleich. Und er maß ihre Mauer 144 Ellen nach dem Maß eines Menschen, das der Engel hat. Und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis, und die Stadt war aus reinem Gold wie reines Glas. Die Grundsteine der Stadtmauer waren mit allerlei Edelsteinen geschmückt. Der erste Grundstein, ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sardes, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysoprast, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Und die zwölf Tore waren zwölf Perlen, jedes der Tore aus einer Perle, und die Straßen der Stadt waren aus reinem Gold wie durchsichtiges Glas. Und einen Tempel sah ich nicht in ihr, hier beginnt unser Predigtext. Denn Gott, der Herr, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Heidenvölker, die gerettet werden, werden in ihrem Licht wandeln, und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und Ehre in sie bringen. Und ihre Tore sollen niemals geschlossen werden, den ganzen Tag, denn dort wird keine Nacht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen. Und es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom, von dieser und von jener Seite aus, war der Baum des Lebens, der zwölfmal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine, und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Und es wird keinen Fluch mehr geben, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Und es wird dort keine Nacht mehr geben, und sie bedürfen nicht eines Leuchters, noch des Lichts der Sonne, denn Gott der Herr erleuchtet sie, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wo wohnt Gott in Ewigkeit? Diese Frage können wir aus dem Text beantworten. Die Gemeinde ist der ewige Wohnort Gottes. Wir sehen es hier. Was ganz am Anfang dieser Offenbarung geschieht, ist, dass Johannes mitgenommen wird. Und bei all dieser Beschreibung von dieser Stadt will der Engel dem Johannes eins deutlich machen. Diese Stadt, dieser Ort, wo Gott mit seinem Volk zusammenlebt, das ist die Braut, die Frau des Lammes. Das ist das Gottesvolk. Das ist die Gemeinde. Dieser ganzen Beschreibung der Offenbarung ab Vers 21,9, wo es um eine Stadt geht, dürfen wir nicht vergessen, dass es sich dabei um Menschen handelt. Es geht nicht um physische Steine, Mauern und Tore, sondern um das erlöste Volk Gottes in Ewigkeit. Die Braut des Lammes wird beschrieben in ihrem perfekten, vollendeten Zustand, wenn Christus ihr seine ganze Herrlichkeit gegeben hat. Wisst ihr, was der Text damit sagt? Hiermit wird ausgedrückt, dass die Gemeinde der Höhepunkt der Schöpfung Gottes ist. Ein Bauwerk, das nicht aus menschlichem Denken stammt, nicht von menschlichen Händen gemacht ist, sondern seinen Ursprung in Gott selbst hat. Hier ist das Haus, von dem Gott David gesagt hat, dass er es für ihn bauen wird. Hier ist die Erfüllung aller alttestamentlichen Prophezeiungen über Gottes ewige Wohnung unter seinem Volk. Und wie herrlich Gott die Gemeinde in der Vollendung, in der Ewigkeit gemacht haben wird, wird uns im Bild einer Stadt beschrieben. Und wir haben uns diese Stadt in der letzten Woche schon, oder beim letzten Mal schon angeschaut, es war nicht letzte Woche, hatten wir uns schon angeschaut. Wir haben über die Herrlichkeit dieser Stadt gesprochen, was sie ausstrahlt. Wir haben darüber gesprochen, wer die Bewohner dieser Stadt sind. Wir haben darüber gesprochen, wie rein, wie schön diese Stadt ist, was alles in ihr zu finden ist. Und wir wollen diesem Bild der Stadt Gottes heute auch folgen. Und zuerst sprechen wir über den Tempel der Stadt. Wo wird in dieser Stadt angebetet? Jede Stadt auch heute hat einen Ort, mindestens einen Ort, wo heute angebetet wird. Damit meine ich im positiven Sinn natürlich auch viele Gemeinden, die dort sind, wo man Gott anbeten kann. Aber dagegen gibt es auch andere Orte, wo angebetet wird. Sei es Fußballarenen, sei es irgendwelche Theater, sei es irgendwelche Feierstätten und so weiter. Orte, wo angebetet wird, aber meist nicht Gott. Wie sieht es mit dieser Stadt aus? Was wird angebetet? Wo ist der Ort der Anbetung in dieser Stadt? Vers 22 sagt uns: Und ein Tempel sah ich nicht in ihr, denn der Herr, Gott der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Johannes sieht in dieser Stadt keinen Tempel. Das bedeutet aber nicht, dass es keinen Tempel gibt, nur es bedeutet, dass Johannes keinen Tempel sieht. Denn die Antwort ist, Gott selbst und das Lamm sind der Tempel dieser Stadt. Um das zu verstehen, müssen wir ein bisschen auf die Funktion eines Tempels eingehen. Der Tempel hatte in der Vergangenheit einen zweifachen Zweck. Zu einem war der Tempel der Ort, darüber hatten wir schon gesprochen, um sich Gott nahen zu können. Zum anderen war der Tempel gleichzeitig aber auch ein Schutz für das sündige Volk Gottes. Also ein Schutz für eine sündige Nation. Die Wände und die Vorhänge vor dem Allerheiligsten schützten den Sünder vor dem verzehrenden Gott. Menschen, die diese Schutzmaßnahmen missachtet haben, mussten sterben. Nur ausgewählte Menschen mit besonderer Vorbereitung, mit bestimmtem Ablauf und Ritual durften in die Gegenwart Gottes treten. Im himmlischen Jerusalem hat das erlöste Volk Gottes direkten Kontakt mit ihrem Herrn von Angesicht zu Angesicht. Liebe Geschwister, in der Vollendung wird die Gemeinde so rein, so geläutert, so schön sein, dass wir ungetrübten, direkten Umgang mit unserem Herrn haben dürfen. Das Blut von Jesus Christus reinigt uns von aller Sünde. Und seine uns zugesprochene Gerechtigkeit ist so rein, dass wir uns nahen dürfen von Angesicht zu Angesicht. Wir werden das sündhafte Fleisch abgelegt haben und von ihm in einer Art und Weise geheiligt worden sein, dass unser Zugang zu Gott ohne Vorhänge, ohne Rituale offen für uns möglich ist. Auch heute dürfen wir uns Gott nahen. Und unser Christus hat den Vorhang im Tempel für uns zerrissen, damit wir Zugang haben zu Gott, unserem Vater. Doch die Ewigkeit geht noch einen weitaus größeren Schritt darüber hinaus. Innigste Gemeinschaft mit unserem Erlöser. Nicht betrübt durch Sünde und das Fleisch, die gefallene Schöpfung. Sie ist völlig vorbei. Als nächstes wird uns die Lichtquelle dieser Stadt beschrieben, Vers 23 bis 27. Bedeutet es, dass es im neuen Himmel und der neuen Erde keine Lichtquellen mehr geben wird wie Sonne oder Mond? Gott hatte ja gesagt am Anfang von Kapitel 21, dass er einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Bedeutet es, dass es keinen Sonne, keinen Mond mehr geben wird? Es ist eine Möglichkeit, aber ich denke, weil wir uns hier immer noch in bildlicher Redeweise befinden, soll dadurch etwas anderes ausgedrückt werden. Dieser Vers, Vers 23, ist eine Anlehnung an Jesaja 60, Vers 19. Dort heißt es, die Sonne wird nicht mehr dein Licht sein am Tag, noch der Mond dir als Leuchte scheinen, sondern der Herr wird dir zum ewigen Licht werden und dein Gott zu deiner Schönheit. Der Gedanke scheint der zu sein, Gottes Herrlichkeit wird das erlöste Volk so sehr erstrahlen, dass es keinen anderen Leuchtkörper braucht, um die Gemeinde schöner zu machen. Die Gemeinde in der Vollendung muss nicht erst in das richtige Licht gerückt werden, damit sie herrlich erscheint. Wir wissen, Licht gut eingesetzt kann viel verändern, sondern sie wird von Gott erleuchtet, von Gott her schön gemacht sein. Zudem ist Licht eine Lebensquelle, ohne die wir vergehen würden. Gott der Vater und Jesus das Lamm werden in Ewigkeit unser Licht sein. Sie allein werden all unsere Bedürfnisse stillen und unsere Schönheit sein. Weil Gott und das Lamm die Lichtquelle dieser Stadt ist, hat das für diese Stadt eine zweifache Auswirkung. Weil Gott über dieser Stadt leuchtet und sie erhält, hat das eine zweifache Auswirkung. Erstens, Leute strömen herzu, weil sie dieses Licht sehen und sagen, was ist das für eine Stadt, was ist das für ein Licht, ich will da sein. Und als zweites hat das die Auswirkung, dass es in dieser Stadt keine Finsternis gibt. Jeder dunkle Ort, jede Sünde, jede Übertretung gegen Gott und seine Ehre und sein Gebot wird dort nicht mehr sein. Zuerst wird uns gesagt, dass das Licht dafür sorgt, dass der Reichtum der Heiden in die Stadt gebracht wird. Hier finden wir eine Anknüpfung an alttestamentliche Verheißungen. Und auch in diesem Bild bleibt Johannes hier auch, er beruft sich auf alttestamentliche Stellen. So heißt es in Jesaja 60, ab Vers 3, und Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und sieh dich um. Diese alle kommen versammelt zu dir. Deine Söhne werden von Ferne kommen und deine Töchter auf dem Arm herbeigetragen werden. Wenn du dies siehst, wirst du vor Freude strahlen. Dein Herz wird klopfen und weit werden, denn der Reichtum des Meeres wird dir zugewandt. Die Schätze der Heidenvölker werden zu dir kommen. Während im Alten Testament diese Verheißungen immer den Anschein haben, dass es sich um materiellen Reichtum handelt, so wissen wir, dass wir in die Ewigkeit keinen materiellen Reichtum mitnehmen können. Wir können nichts mitnehmen an Reichtum, was wir in diese Stadt mitbringen können, was materiellen Wert hat. Dass die Heiden ihre Herrlichkeit in diese Stadt bringen, ist ein Hinweis darauf, dass diese Stadt, diese Braut aus Gläubigen aus Israel und Gläubigen aus den Heiden besteht. Und das wurde in der Offenbarung in Kapitel 7 schon einmal gezeigt, dass Gottes Volk besteht aus allen Gläubigen, aus dem alttestamentlichen Israel und neutestamentlich aus der Gemeinde. Dort hieß es in Offenbarung 7, nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweige waren in ihren Händen. Sie riefen in lauter Stimme und sprachen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Die Erlösten stammen aus allen Völkern und Nationen und alle bringen Lobpreis und Ehre in die Stadt Gottes hinein. Denkt im Bild des alttestamentlichen Israels, die immer wieder angefochten waren von den Heiden, von den Nationen. Das war das Feindbild. Sie hatten immer wieder dafür gesorgt oder dazu beigetragen, dass sie sich von Gott abgewandt haben. Sie haben sie immer wieder überfallen, sie immer wieder getötet und dahingerafft. Und jetzt ist dieses Bild, jetzt kommt die Ehre dieser Völker in die Stadt hinein, weil auch sie kommen, um Gott anzubeten. Sie kommen und beten gemeinsam mit ihnen an. Aus Feinden sind Brüder geworden. Oder ist mit Paulus zu sagen, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gotteshausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit auferbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Die Tore der Stadt bleiben die ganze Zeit geöffnet, das spricht davon, dass sich die Herrlichkeit in dieser Stadt mehren wird. Die Völker strömen und bringen Herrlichkeit und Ehre in diese Stadt hinein. Geschwister, spricht davon, dass sich der Reichtum in dieser Stadt mehren wird. Es spricht davon, dass wir in Ewigkeit an Gottes Erkenntnis ständig zunehmen werden, unsere Anbetung immer mehr wachsen wird, unser Dienst immer schöner wird, unsere Freude immer mehr zunehmen wird. Der Reichtum und die Herrlichkeit dieser Stadt wird wachsen. Wir werden nicht in einem vollendeten Zustand der Erkenntnis da sein und dann hat es aufgehört. Wir werden nie etwas Neues erfahren. Es gibt nie, worüber uns wir neu freuen können. Wir werden in Ewigkeit uns an unserem Gott erfreuen, ihn immer besser kennenlernen in all seiner Herrlichkeit und Pracht. Und es wird niemals aufhören. Und das Lob Gottes wird sich mehren, weil wir immer mehr und immer besser und immer ein immer größeres Bild von unserem Gott erhalten. Nichts kann diese frohe Gemeinschaft zwischen Gott und seinem Volk, dem Herrn Jesus und seiner Braut, jemals trüben. Denn in diese Stadt wird niemand hereinkommen, der verunreinigt ist, der noch Sünde begeht. 1. Korinther 15, Vers 50 sagt, das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können, auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Der Herr selbst trägt Sorge dafür, dass sich niemand in diese Stadt hereinschleicht oder untermischt, der seine Kleider nicht gewaschen hat im Blut des Lammes. der nicht geheiligt und verherrlicht wurde. Der Herr trägt Sorge dafür, dass niemand in dieser Art in diese Stadt Einzug bekommt. Sind in der gegenwärtigen, sichtbaren Gemeinde Gottes Heuchler und Unterlöste unter ihnen, so wird es im Himmel so nicht mehr sein. Der Jesus erkennt seine Schafe und nur die, die sie in seinem Buch des Lebens stehen, für die er als Lamm Gottes sein Leben gab, die werden Bürger dieser Stadt sein. Die Gemeinde Gottes in der Vollendung wird gereinigt sein von unerlösten Menschen in ihren Reihen. All diejenigen, die nur äußerlich zum Volk Gottes zählten, aber innerlich an Babylon hingen und das Malzeichen des Tieres an Stirn oder Hand trugen, sie werden ausgeschlossen werden von dieser ewigen Stadt. Ich drücke es mit anderen Worten nochmal aus, falls du diese Symbolik aus der Offenbarung nicht ganz parat hast. Diejenigen in den Gemeinden, die durch ihre Liebe zur Welt, durch Anpassen von Denken und Handeln an diese Welt, von innen die Gemeinde bedrängt haben und verführt haben, sind ausgeschlossen von der ewigen Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus. Nie wieder wird das Gottesvolk darunter leiden, dass Namenschristen die Nachfolge erschweren und das Zeugnis von Jesus Christus beschmutzen. Die in Schafsgewändern gekleideten Wölfe haben ihr ewiges Gericht erhalten. Sie haben keinen Teil an der ewigen Stadt, keinen Teil an der Braut, an der Frau des Lammes. In der Sprache des Alten Testamentes könnte man sagen, so heißt es in Sacharja 14, Vers 21, da geht es auch um diese Stadt. Und es wird kein Kananiter mehr im Haus des Herrn der Herrscher angeben an jenem Tag. Es wird kein Kananiter mehr geben im Haus des Herrn an jenem Tag. Gottes Licht schenkt dieser Stadt Schönheit, Reinheit und Herrlichkeit. Wir wollen aber auch über die Lebensqualität dieser Stadt sprechen. Wie lebt es sich dort? Was trinkt man im neuen Jerusalem? Was isst man dort? Und wie bleibt man vital? Offenbarung 22, 1 und 2. Und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. Der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom, von dieser und von jener Seite aus, war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine, und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Geschwister, bitte erinnert euch, dass wir uns immer noch in einem Bild befinden. Diese Beschreibung eines Wasserstroms, der vom Thron Gottes her ausfließt und vom Thron des Lammes ausgeht, finden wir mindestens dreimal im Alten Testament. Einmal die Stelle, die wir heute schon gelesen haben, Hesekiel 47, aber dann noch zwei weitere Stellen. Einmal Sacharja 14, Vers 8, da heißt es, und es wird geschehen an jenem Tag, da werden lebendige Wasser von Jerusalem ausfließen, die eine Hälfte in das östliche, die andere in das westliche Meer. Sommer und Winter wird es so bleiben. Joel 4, Vers 18, und zu jener Zeit wird es geschehen, dass die Berge von Most triefen und die Hügel von Milch überfließen werden. Alle Bäche Judas werden voll Wasser sein und aus dem Haus des Herrn wird eine Quelle hervorbrechen und das Tal Sittim bewässern. Aber dieser Strom, der ausgeht vom Thron Gottes, hat wahrscheinlich seinen Ursprung in 1. Mose 2, Vers 10. Da heißt es, es ging aber ein Strom aus von Eden. Eden, dieser Wohnort oder dieser Ort der Gemeinschaft mit Gott, hat einen großen Strom, einen großen Wasser, einen großen Fluss. Das schließt hier den Geschichtsfaden der Bibel. Wir sehen hier ein erneuertes, ein schöneres Eden. Wasser steht im Alten Testament und auch im Neuen Testament für den Geist Gottes, der lebendig macht. Lebendig zur ewigen Gemeinschaft mit Gott. Hier wird uns gesagt, dass das Wasser rein ist und glänzend wie Kristall. In dieser Stadt gibt es einen Strom von Wasser, der dafür sorgt, dass die Bürger nicht krank werden und sich nicht beschmutzen. Liebe Geschwister, was das uns aussagen soll, wenn wir vom Bildlichen rübergehen in die Realität, es bedeutet, wir werden in Ewigkeit nicht sündigen. Und das soll uns deutlich gemacht werden durch dieses Bild. Wir werden auf ewig gereinigt sein durch das Wasser des Lebens und lebendig gemacht zur ewigen Gemeinschaft mit Gott. Das wird nie abklingen. Es wird nie aufhören. Wir werden auch nicht dürsten, denn wir haben immerwährende Gemeinschaft mit Gott. Er wird all unsere Sehnsucht und all unser Verlangen, wird er völlig ausfüllen und stillen. Wir haben eine zweite Referenz auf den Garten Eden durch den Baum des Lebens, der in Vers 2 erwähnt wurde. Johannes sieht an beiden Ufern des Stromes den Baum des Lebens stehen. Also er hat dieses Bild, da ist eine Stadt, in dieser Stadt ist eine Straße, die wurde vorher schon beschrieben. Dann ist in dieser Stadt mittendrin auch noch ein Fluss und dann ist quasi an den Seiten von der Straße und dem Fluss ist ein Baum, der Baum des Lebens. Und je nach Übersetzung ist es entweder Einzahl als ein Baum des Lebens oder Mehrzahl als Bäume des Lebens. Das ist unterschiedlich. Als Adam und Eva im Garten Eden gesündigt hatten, mussten sie aus dem Garten ausgeschlossen werden, damit sie nicht von dem Baum des Lebens essen. Sie sollten nicht als gefallene Sünder von diesem Baum essen und in diesem Zustand ewig leben müssen, als gefallene Sünder. Doch in der Ewigkeit haben alle Völker Zutritt zu diesem Baum des Lebens, hat das ganze Volk Gottes Zutritt zu diesem Baum des Lebens. Einige Verse später heißt es in Vers 14 in Kapitel 22, glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Hier wird uns ein bisschen mehr die Symbolik dieses Baum des Lebens deutlich. Diejenigen, die ihre Kleider gewaschen haben, die von Jesus Christus gereinigt wurden, die haben Anrecht auf den Baum des Lebens. Sie dürfen davon essen. Das bedeutet, dass das Leben in der Ewigkeit wirklich ein ewiges Leben ist. Wir werden nicht altern und wir werden nicht sterben, sondern leben. Dafür hat unser Herr Jesus Christus gesorgt, denn er hat uns sein Leben gegeben. Und da wir uns in einem Bild befinden, sollten wir nicht davon ausgehen, dass es noch Krankheit oder Tod im Himmel gibt. Vielmehr wird uns dadurch bestätigt, dass die vollendete Gemeinde in Ewigkeit von Gott mit ewigem Leben ausgestattet ist und in seiner Gemeinschaft verbleibt. Zum letzten Abschnitt, Vers 3 bis 5. Ich möchte es nochmal lesen. Hier wird eine Art Zusammenfassung gemacht über diesen ganzen Abschnitt. Und es wird keinen Fluch mehr geben, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Und es wird dort keine Nacht mehr geben und wir dürfen nicht eines Leuchters noch des Lichtes der Sonne, denn Gott der Herr erleuchtet sie und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lieber Bruder, liebe Schwester, in der Ewigkeit wird jeder Fluch gebrochen sein. Die Sünde ist nicht mehr dort. Der Feind ist nicht mehr dort, der Tod ist nicht mehr da. Der Same der Frau hat der Schlange den Kopf zertreten und sein Volk, seine Braut, wieder in eine ewige, lebendige Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn gebracht. Die Sünde der ersten Menschen brachte den Fluch über die ganze Menschheit. Der zweite Adam, unser Herr Jesus Christus, hat den Fluch gebrochen, indem er an unserer Stelle zum Fluch wurde. Offenbarung 21, Vers 4 hat es geheißen. Und so wird Gott abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Jesus Christus hat eine ewige Errettung gewirkt, fern von jedem Fluch. In der Ewigkeit wird jede Träne abgetrocknet sein, jedes Leid beendet, jedes Geschrei freudig abgeklungen und der Schmerz entfernt sein. Denn wir werden trinken aus der Quelle lebendigen Wassers und essen vom Baum des Lebens. Unser Herr wird uns ewiges Leben geben. Es wird ein herrliches Leben sein. Gott und das Lamm werden inmitten ihres Volkes thronen, inmitten der Gemeinde. Und Gott wird eine vollkommene Herrschaft über uns ausüben. Wir werden nicht mehr ankämpfen gegen die Versuche in unserem eigenen Leben, selbstbestimmt zu sein, für uns selbst zu leben. Nein, sondern wir werden vollständig unter der Herrschaft unseres Christus sein. Wir werden vollumfänglich seinen Willen tun, vollumfänglich von ihm in allen Dingen regiert werden und uns vollumfänglich an ihm erfreuen. Jedes Machtgehabe, jeder Stolz, jeder Neid, jeder Egoismus ist begraben im Tod und wir werden vollständig und gern unter der Herrschaft unseres Gottes stehen. Und die Knechte Gottes werden sein Angesicht sehen. Diener, Knechte, die sich beugen vor ihrem Herrn, werden geehrt, dass sie das Angesicht Gottes sehen dürfen. Was für ein Vorrecht. Kannst du dir das vorstellen? Mose, er konnte mit Gott reden, doch er durfte Gott nicht sehen. Das Fleisch der Sünde, das wir heute noch an uns tragen, auch als Kinder Gottes noch, trennt uns heute auch noch, ihn von Angesicht zu sehen. Doch was für ein Vorrecht, diese Zeit erleben zu dürfen, wenn wir ihn sehen und ihm begegnen dürfen von Angesicht zu Angesicht. Und Gott wird in Ewigkeit uns seinen Stempel aufgedrückt haben. Seinen Namen werden wir an unseren Stirnen tragen. Von ihm, zu ihm und durch ihn werden wir leben. Lieber Bruder, liebe Schwester, ich hoffe, dein Herz wurde heute durch das Wort Gottes erfreut. Du konntest sehen, wie Gott seine Verheißung, die er bereits im Alten Testament gegeben hat, erfüllt, er vollständig in Erfüllung bringt. Aber vielleicht hast du auch eine Schwierigkeit. Ich hatte lange Zeit und auch heute ringe ich noch damit, eine Schwierigkeit damit, wenn ich die alttestamentlichen Prophezeiungen lese, wie ich sie mit der Erfüllung im Neuen Testament zusammenbringe. Ja, also wir denken zum Beispiel an Hesekiel 40 bis 48. Wir haben ganz klare Parallelen zu unserem Text in Offenbarung 21 gesehen. Da ist eine Person, die mit einer Messhut unterwegs ist und die Stadt ausmisst. Wir haben von diesem Strom des Lebens gelesen. Wir haben von dem Baum des Lebens gelesen. Alles Parallelen, die sich dann erfüllen, Offenbarung 21. Aber doch scheint das, was in Hesekiel 40 bis 48 beschrieben wird, doch so anders zu sein. So lesen wir unter anderem, dass dort Sündopfer gebracht werden. Wie passt das mit der Ewigkeit überein? Wie können wir alttestamentliche Verheißungen und neutestamentliche Verheißungen zusammenbringen? Und ich möchte es erklären anhand von einer Analogie, die ich bei Gregory Beale gelesen habe und die mir sehr geholfen hat. Stell dir vor, es ist das Jahr 1900. Ein Vater gibt seinem kleinen Sohn ein Versprechen: Wenn du erwachsen bist und heiratest, werde ich dir ein Pferd mit Wagen geben. Während seiner Kindheit freut sich sein Sohn total und stellt sich die genaue Größe, die Form und die Gestalt dieser Kutsche vor. Er malt sich die schönen Ledersitze in dieser Kutsche aus und die anmutige Gestalt und die Muskeln dieser Pferde, die vor diesem Wagen gespannt sein werden. Vielleicht hatte der Vater, als er seinem Sohn dieses Versprechen gegeben hat, irgendwo schon gelesen, dass irgendjemand erforscht an so einem sogenannten Automobil. Aber er formuliert sein Versprechen so, dass es sein Sohn zu der Zeit verstehen kann. Als der Sohn viele Jahre später heiratet, schenkt der Vater diesem Hochzeitspaar ein Automobil, das mittlerweile erfunden ist und in Massenproduktion gefertigt wird. War der Sohn jetzt enttäuscht, als er ein Auto statt einem Pferd und Wagen geschenkt bekommen hat? Hat der Vater sein Versprechen eingehalten? Tatsächlich ist die Aussage des Vaters im Wesentlichen gleich geblieben. Der Sohn bekommt ein komfortables Fortbewegungsmittel. Was sich geändert hat, ist die Form der Fortbewegung. Der Fortschritt der Technik hat die Erfüllung des Versprechens so weiterentwickelt, wie der Sohn es als Kind noch gar nicht verstanden hätte. Wenn wir also zum Beispiel Hesekiel 40 bis 48 lesen und wir haben diese vielen Parallelstellen, wie gesagt, gesehen zu unserem Text heute, dann lasst uns nach den Erfüllungen im Neuen Testament dabei suchen. Und wenn wir dabei zum Beispiel dabei hängen bleiben, dass Sündopfer gebracht oder Sühneopfer gebracht werden in diesem Tempel, der in Hesekiel 40 bis 48 beschrieben wird, dann denken wir daran, dass es Gott damals Hesekiel zu seiner Zeit und mit seinem Wissensstand offenbart hat. Wir aber wissen heute aus der neutestamentlichen Zeit heraus, aus der Fülle der Offenbarung, die wir haben, dass Jesus Christus ein einmaliges, ausreichendes Opfer gebracht hat, die Schuld seines Volkes vollkommen gesühnt hat. Und wir sehen, die Erfüllung der Prophezeiung bleibt gleich. Die Schuld des Volkes wird gesühnt, aber wir sehen, die Erfüllung ist noch so viel herrlicher, als sich die alttestamentlichen Propheten gar nicht vorstellen konnten. Sie dachten, es müssten noch Opfer gebracht werden und konnten noch nicht in Fülle sehen, dass Jesus Christus ein für alle Mal sein Leben gibt für sein Volk und sie damit reinigt, heiligt, wäscht und vollendet. Zuletzt, liebe Geschwister, das neue Jerusalem, wurde uns gesagt, kommt aus dem Himmel herab. Dort wird heute schon gebaut und gesammelt. Viele Juden spotteten über unseren Christus, als er sagte, dass er den Tempel abreißen würde und in 3 Tagen ihn wieder aufrichten würde. Doch durch seinen Tod und seine Auferstehung begann Jesus Christus den Bau dieser Wohnung Gottes, die Gemeinde. Ich möchte hier noch kurz drei Bibelstellen anführen, vier Bibelstellen. Jesus sagt in Matthäus 21, habt ihr nicht in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Epheser 2, 19, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, dem ihr auch mit aufgebaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Oder in 2. Korinther 3, Vers 16 stellt Paulus die Frage an die Korinther, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid, der Geist Gottes in euch wohnt? Vielleicht die deutlichste Stelle in 1. Petrus 2, Vers 4. Da ihr zu ihm gekommen seid, also zu Christus, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, soll nicht zuschanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar, für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigerten, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Der Bau dieser ewigen Wohnung Gottes hat bereits angefangen. Er besteht aus lebendigen Steinen und lasst uns heute schon als königliche Priester leben. Indem wir uns auferbauen lassen durch das Wort Gottes und uns nach dem Wort Gottes ausrichten. Indem wir das Evangelium weitertragen und Menschen zur Umkehr rufen, damit sie mitgenommen werden in diesen Bau, in diese Wohnung Gottes. Lass uns das tun, indem wir heute schon in der Gemeinschaft mit unserem Gott leben und an ihm Freude haben. Indem wir unser Leben darbringen als tägliches Opfer, bereitwillig Not und Schwere um Jesu Christi Willen ertragen. Lass uns heute als Priester Opfer bringen. So will ich dich und mich ermutigen durch dieses Wort, dass wir schon heute für diese und in dieser Stadt leben. Als Erben dieses Reiches, als Botschafter dieses Reiches, lasst uns diese Botschaft weitertragen. Amen.